Zusammen sind wir stark. Das ist das Thema, das wir für heute Morgen gewählt haben. Und passend zum Thema versuchen wir das wirklich, dass wir die Predigt zusammen machen und euch so gerade ein bisschen beweisen können, dass zusammen wirklich stark macht. Es ist ja interessant, ich habe Jonas vor 1,5 Jahren im Genf von der FG Schweiz lernen können und ich habe schon dann gedacht, er könnte ganz gut zu mir passen. Ich weiss jetzt nicht so genau, ob es einfach ist, weil ich gerne Mozzarella habe oder weil ich gesehen habe, was er alles für Fähigkeiten hat, die ihr heute und morgen hoffentlich schon ein bisschen davon könnt etwas sehen. Aber was ist denn eigentlich stark? Wann ist jemand stark? Stark sein hat mehr als einfach nur mit Muskelkraft und Grösse oder was auch immer zu tun. Wenn ich jetzt euch würde fragen, welches Tier ist stark, dann kommen euch vielleicht als erstes so ein Bär in Sinn, so gross und stark. Vielleicht ein Löwe, vielleicht ein Elefant. Und wenn ich beim Elefant bin, dann sieht man dort schon, der hat auch noch andere Stärken als einfach nur Kraft. Vor allem die Elefanten, Weibli, die haben einen starken Zusammenhalt. Die sind immer im Rudel unterwegs. Und man hat schon beobachtet, wie sie auch die Jungen gegenseitig helfen aufzuziehen. Also sie haben auch einen starken Zusammenhalt. Aber wenn ich an stark denke, kommt mir ein weiteres Tier in den Sinn, das vor allem auch ein starker Teamplayer ist, das vielleicht einem nicht als erstes in den Sinn kommt. Ein winziges, unscheinbares Tier, das aber unglaubliche Kraft hat. Ameisen, genau. Stellt euch mal so eine Ameisenkolonie vor. Eine Ameisenkolonie, die lebt immer in einem grossen Rudel. Die legen manchmal grosse Wege zurück, wenn sie irgendwie ihren Bau zerstört worden ist, dann suchen sie ein neues Zuhause. Stellt euch mal so eine Ameisenkolonie vor, die so unterwegs ist, und dann kommen sie an einen reissenden Fluss. Wie sollen sie den Fluss überqueren? Wenn eine einzelne Ameise in den Fluss hineinging, dass mich flupp und die wäre weg. Aber die Ameisen, die haben gelernt, zusammen sind wir stark. Und die Ameisen, die haben die Fähigkeit, eine lebendige Brücke über so einen riesenden Fluss zu bauen. Das heisst, sie haben sich aneinander fest, bis sie über einen ganzen Fluss übergekommen sind, sodass die anderen Ameisen über diese Brücke über können laufen und das andere Ende kommen. Und sie machen das, bis jede Ameise drinnen ist und schaffen es dann auch, dass die ganze Brücke sich dann wieder zurückbaut auf die andere Seite über. Glaubt ihr mir es nicht? Ich habe euch einen Beweis mitgebracht, dass Ameisen das können. Ist zwar leider nicht über einen riesenden Fluss, das habe ich nie gefunden, aber ihr könnt sehen, wie so eine lebendige Ameisenbrücke aussieht. Wir schauen kurz einen Clip zusammen an.
Ein Mitarbeiter eines Nationalparks in Costa Rica hat diese gigantische Brücke aus Ameisen gefilmt. Die Konstruktion besteht ausschließlich aus tausenden Ameisen, die aneinander hängen. Es handelt sich dabei um sogenannte Wander- oder auch Heeresameisen. In diesem Fall haben sich die Tiere einen Weg zu einem Wespennest gebahnt, das sie offenbar plündern und Larven und Eier abtransportieren. Aufnahmen der Princeton University in New Jersey zeigen das Brückenbauverhalten der Ameisen. Sie ketten sich aneinander, damit ihre Artgenossen darüber laufen können. So können sie Strecken abkürzen und Hindernisse überwinden. Warum die Tiere in diesem Fall nicht einfach kopfüber an der Decke laufen, erklären Biologen damit, dass einige Ameisen nicht gut kopfüber laufen können, erst recht nicht, wenn sie Ladung abtransportieren wollen. Die lange, geschwungene Brückenform könnte entstanden sein, weil die Ameisen zunächst eine gerade Brücke von der senkrechten Wand aus formen wollten.
Unglaublich beeindruckend. Und es ist ein geniales Bild für das, was wir euch heute Morgen ein bisschen näher bringen möchten. Und ich übergebe gerade dir, du kannst gerade reinsteigen.
Ja, schon beeindruckend, aber mir krabbelt es jetzt so ein bisschen über. Es ist ein gutes Bild, aber auch irgendwie ein bisschen gruselig. Und ich habe ein weiteres gutes Bild, aber auch irgendwie ein bisschen gruselig. Ich lese aus Psalm 133. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Der Anfang von diesem Psalm ist recht berühmt, könnte man schon fast sagen. Es gibt mehrere Lieder, die so anfangen. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Kennt jemand das Lied, was so geht? Es gibt auch noch ein Kinderlied, das bekannt, wo man genau den Text auf Hebräisch singt. Es geht so, Hinematofumanahim. Kennt ihr so? Zum Glück werde ich nicht für meinen Gesang angestellt hier, sondern für meinen Dialekt oder so. Irgendwie, wenn man die Lieder singt, dann ist es meistens so, dass man nach dem ersten Vers aufhört und der Text nicht mehr weiter macht. Und ich kann irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen, warum. Es ist ja schon irgendwie ein komischer Vergleich, oder? Das Salböl, das da über den Kopf läuft und durch den Bart, oder? Dann stellen wir da vor, jetzt in diesem Bart so die Öltröpfchen und alles ist so ein bisschen schmierig und dann über das Kleid und so. Das ist nicht so das, was man singen will. Aber, ich will gerade darum, weil das so ein komischer Vergleich ist, heute vor allem über den zweiten Vers vom Psalm, reden. Über, das Salböl in diesem Bart vom Aaron. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Wer wird so etwas singen? Ganz am Anfang vom Psalm lesen wir die Antwort. Das heißt nämlich als Überschrift von David ein Wallfahrtslied. Das heißt, das Lied ist ein Lied gewesen, wo man gesungen hat, wenn man pilgert ist auf Jerusalem. Dreimal im Jahr ist das ganze Volk von Israel auf Jerusalem gewandert, zu Fuß. Je nachdem, wo man wohnt, ist das eine recht lange Reise gewesen. Je nachdem, 3 Tage zu Fuß ist man gelaufen, bis man endlich in Jerusalem war und man hat dort ein Fest gefeiert. Jetzt, man wird natürlich nicht für irgendein Fest, wo man einfach ein bisschen Wein trinkt, 3 Tage lang reisen. Nein, es waren wichtige Feste gewesen und im Zentrum von diesen Fest ist immer die Begegnung mit Gott gestanden. Man ist auf Jerusalem, wo in Jerusalem der Tempel war und in diesem Tempel ist man Gott begegnet. Genauer gesagt sind die Priester in diesem Tempel Gott begegnet. Und darum ist auch das, was man im Kopf hat, wenn man jetzt da auf Jerusalem geht. Und das Lied hat ganz viel mit dem Tempel zu tun und mit dieser Begegnung mit Gott, die man im Tempel hat. Wenn der Priester im Tempel ist, dann hätte er das nicht einfach so können. Es ist gar nicht so einfach, in den Tempel zu kommen. Also reinkommen wäre vielleicht nicht so schwierig gewesen, aber auch wieder rauskommen, das ist schwierig gewesen. Für das hat man sich vorbereiten, wenn jemand einfach so in den Tempel gelaufen ist, ohne dass er das hat dürfen, dann ist es meistens nicht so gut gekommen. Und darum haben die Priester, bevor sie rein müssen gesalbt werden mit Öl. Und der erste Priester, der es gegeben hat, bei dieser Stiftshütte, bei diesem Tempel, ist der Aaron gewesen. Und von dem redet das Lied. Und es redet davon, wie der Aaron gesalbt worden ist. Also bevor der Aaron in den Tempel rein ist, um Gott zu begegnen, hat man ihm Salböl über den Kopf gelehrt. Das ist ein bisschen komisch, aber es war irgendwie auch ganz wichtig gewesen. Ich habe vor etwa einer Woche Spaghetti Arrabbiata gekocht und ich so als Hobby-Gourmet, oder? Ich habe dann noch meine geheimen Zutaten drin, unter anderem getrocknete Tomaten. Das sind so die Tomaten, die so in Gläschen meistens sind und in Öl eingelegt sind, wisst ihr, welche? Ich habe die mega gerne. Und ich habe die einfach so rausgenommen, oder, mit der Hand aufs Brettchen und die geschnitten. Und dann habe ich mich ein bisschen gefühlt wie so ein frisch gesalbter Priester. Überall Öl, oder, an den Händen, im Gesicht, in den Haaren. Nein, nicht gerade, aber überall Öl, alles ist schmierig und so. Und wenn man so ölige, schmierige Hände hat und nachher die Hände so ein bisschen ins Licht hebt, dann glänzen die. Das ist eine Eigenschaft, die das Öl hat. Es glänzt. Es glitzert. Es reflektiert das Licht. Die gleiche Eigenschaft hat natürlich auch das Salböl. Wenn der Priester in den Tempel rein will, um Gott zu begegnen, dann muss er glitzern. Er muss Licht können reflektieren. Aus dem gleichen Grund haben die Priester auch weisse Kleider an. Oder weiss, die Farbe, die Licht reflektiert. Jetzt kann man sich fragen, ja, wieso? Im Tempel hat es ja nicht mal ein Fenster. Der ist eigentlich dunkel drin. Welches Licht sollte man im Tempel reflektieren? Hat euch jemand eine Idee? Genau, es hat einen Leuchter drin. Aber es ist jetzt auch nicht mega hell, wahrscheinlich. Ja, genau. Gottes Herrlichkeit. Wenn wir lesen Psalm 104, der Anfang. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Gottes Hoheit und Pracht wird beschrieben als Licht. Wir können uns Gottes Gegenwart vorstellen wie ein mega helles Licht. Es ist so hell, dass du nicht einfach so reinlaufen kannst. Da verbrennst du dich ziemlich. Wie wenn du in der Wüste oder so ohne Sonnencreme gehst wandern, dann verbrennst du dich auch. Und so ist es im Tempel auch ein bisschen. Wenn du einfach so reingehst, dann funktioniert es nicht so gut. Und darum, was die Priester auch machen, was sie müssen machen, um sich zu schützen, ist, sie müssen schauen, dass sie das Licht reflektieren. Auf den Kleidern, auf der Haut und überall. Und darum müssen die Priester gesalbt werden, dass sie die Herrlichkeit von Gott können, widerspiegeln können. Was wird jetzt in diesem Psalm also gesagt? Die Einheit, die wir untereinander haben, ist wie das Salböl, das am Priester runterläuft und ihn bedeckt. Die Einheit untereinander ist wie das Salböl, das der Priester zum Glänzen bringt. Das heisst, die Einheit untereinander ist das, was die Herrlichkeit von Gott zu ihm zurückspiegelt. Die Einheit untereinander ist darum das, was am Mensch möglich macht, Gott zu begegnen. In Einheit untereinander sind wir so ein bisschen wie das Salböl, was am Priester möglich macht, in den Tempel hineinzugehen. Wir sind wie, die Einheit untereinander ist das, was uns möglich macht, Gott zu begegnen. Und zwar auf eine viel tiefere Art, als wir das allein können. Die Einheit ist wie das, was Gottes Herrlichkeit spiegelt. Und Gottes Licht ist das hellste Licht. Das Beste, was wir machen können, ist das Licht zu ihm zurückzuspiegeln. Und das macht man als Einheit. Das ist ein krasses Bild. Nie können wir Gott so nah sein, nie können wir so fest auf Augenhöhe Gott begegnen, wie wenn wir als Einheit zusammen sind. Dann sind wir wie Salböl, das seine Herrlichkeit spiegelt. Und es ist eben wichtig, dass das Salböl der ganze Priester schlussendlich auch bedeckt. Also wenn man jetzt den Psalm wieder liest, könnte man vielleicht denken, ah, nicht mehr, ah, juhu, Einheit wieder wie das Öl im Bart. Vielleicht, nein, merci. Sondern, wow, Einheit wie das Öl im Bart. Toll. Wir können Gottes Herrlichkeit spiegeln als Einheit. Wenn wir Einheit haben untereinander, dann sieht Gott an uns seine Herrlichkeit. Weil Gott selber ohne Einheit ist zwischen Vater, Sohn und Geist.
Jetzt hast du vielleicht nicht so mit dem Öl, du hast vielleicht auch die Tomaten nicht gern, die in dem Öl eingelegt sind. Vielleicht hast du auch nicht so mit diesen Krabbeltierchen. Dann kann ich dir sagen, es gibt noch Hoffnung. Es gibt nämlich noch mehr Bilder in der Bibel, die die Einheit und das innige Zusammensein beschreiben. Ich möchte eine weitere Bibelstelle vorlesen. Die steht im 1. Korinther 12, Vers 12 und 14. Julia, du musst mir helfen, das geht nicht. Ihr könnt es gerne mitlesen. Genau. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu einem einzigen Leib. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Und ich glaube, spätestens da sind wir alle davon betroffen. Als Kirche sind wir so wie ein Körper mit verschiedenen Gliedern, die alle unglaublich wichtig sind. Jeder hat seine Aufgabe. Darum ist es gut, dass wir unterschiedlich sind. Gemeinsam können wir die Herausforderungen vom Leben und die Herausforderungen als Kirche meistern. Unsere Kirche besteht aus den unterschiedlichsten Menschen. Und alle sind in sich wichtig. Die Unterschiedlichkeit, die hat das Potenzial zum Spalten. Und genau das ist bei dieser Kirche in Korinth passiert. Und genau darum schreibt der Paulus den eindringlichen Vers. Hey, auch wenn ihr unterschiedlich seid, ihr seid extrem aufeinander angewiesen. Wir haben vielleicht verschiedene Interessen. Wir haben verschiedene Bedürfnisse, aber durch die Macht von Gott sind wir zu einem Leib zusammengefügt. Wenn ein scheinbar unwichtiger Teil ausfällt, dann funktioniert oft der ganze Körper nicht mehr wirklich. Vielleicht hast du das schon erlebt. Vielleicht hast du dir schon irgendwie den Knöchel am Fuß verstaucht. Ist jetzt nicht so, dass das den ganzen Körper ausmacht. Du kannst ja irgendwo sitzend deinen Tag verbringen. Aber spätestens, wenn du unterwegs bist und anfängst mit den Krücken durch deine Wohnung durchhumpeln, merkst, das macht etwas mit meinen Armen. Meine Arme tun mir weh. Vielleicht nimmst du keine Krücken, humpelst sonst so, dann fängt er an, den Rücken weh tun, weil der irgendwie die ungleichen Bewegungen muss ausgleichen. Und jetzt überleg dir mal, das Gleiche passiert in der Gemeinschaft von uns Menschen. Wenn jemand vielleicht seinen Beitrag nicht mehr leistet, dann muss ein anderer übernehmen und es fängt davon weh tun. Es ist unangenehm. Oder stell dir mal vor, du hast Zahnweh. Ein Zahn ist so etwas Kleines in deinem Körper. Aber dieser Zahn, der hat das Potenzial, dein ganzes Leben durcheinander zu bringen. Das kann den ganzen Tag zerstören. Nur ein bisschen Zahnweh. Ein kleiner Zahn hat das Potenzial, alles irgendwie aus dem Ruder zu laufen. Welche Rolle spielst du in unserer Kirche? Vielleicht fühlst du dich manchmal auch so als einfaches Fußgelenk. Vielleicht auch einfach so als Zahn. Die einen heinen, die anderen heinen nicht. Aber trotzdem bist du unglaublich wichtig. Was kannst du beitragen in unserer Kirche? Vielleicht bist du jemand, der gerne zulässt. Vielleicht bist du jemand, der praktisch helfen tut. Vielleicht bist du jemand, der gerne andere ermutigt. Dann ist das vielleicht genau dein Platz in unserer Kirche. Die Ameisen können Hindernisse nur überqueren, weil sie zusammenhalten. Der Körper funktioniert nur, wenn jedes Glied seine Aufgabe übernimmt. Das Bild vom Körper zeigt, dass es einen Unterschied macht, wenn jemand seinen Beitrag erfüllt. Am besten merkt man das eben, wenn es mal nicht funktioniert, wenn mal etwas wehtut. So ist es auch in der Gemeinde. Wenn eine Person leidet, dann spüren das oft die anderen auch. Gemeinschaft schützt und trägt. Eine einzige Ameise kann nicht überleben. Ein einzelner Christ auch nicht. Gemeinschaft ist Gottes Idee. Er weiss, dass wir zusammen stark sind. Viel stärker als alleine. Wenn das Körperteil leidet, dann spürt das der ganze Körper. Das bedeutet, dass wir als Kirche füreinander da sein sollen. Besonders in schwierigen Zeiten. Kein einzelnes Körperteil kann alleine bestehen. Das ist uns völlig klar. Ist uns aber auch klar, wenn es um uns Menschen geht. Gott hat ganz am Anfang gesagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Und das würde er auch heute noch genau gleich sagen. So sind auch wir in der Gemeinde stark, weil jeder andere Gaben hat, die zu der Unterstützung oder zu der Stärkung von allen anderen beiträgt. Die Einheit untereinander ist also enorm wichtig. Aber wie kommen wir eigentlich zu dieser Einheit?
Kommen wir mal zurück auf das schöne Psalmöl vom Psalm 133. Wenn wir den Psalm so ein bisschen anschauen, dann gibt es ein Wort, das immer wieder vorkommt und das den Psalm so ein bisschen wie strukturiert. Und das ist das Wort abfließen. Auch hier abfließen, abfallen. Hebräisch alles das gleiche Wort. Und das Psalmöl, das ist also das, was vom Haupt von Aaron abfließt, immer weiter runter durch seinen Bart bis unten an sein Gewand und schlussendlich bis am Boden tropft. Und das Gleiche haben wir auch mit dem anderen Vergleich, der Tau vom Hermon. Der fließt vom Hermon runter auf Jerusalem. Es gibt also eine deutliche Bewegung immer von oben gegen runter. Jetzt kurz zu dem Hermon. Der Hermon, das ist der höchste Berg, den es gibt im Land Israel. Das hier ist der Hermon. Und ich kann so sagen, als jemand aus dem Berner Oberland, das ist tatsächlich der einzige Berg in Israel, den man als Schweizer als Berg würde bezeichnen. Ich bin gerade vor 2 Wochen noch dort gewesen. Das war sehr schön gewesen. Und im Vergleich, das, was ihr vorne seht, da die Hügel, das ist das, was sonst gemeint ist in der Bibel, wenn Berg steht. Und der Hermon ist also schon deutlich höher. Es hat dort übrigens so ein Skigebiet. Das ist, glaube ich, aber nicht so toll wie hier. Oder ist es gut? Ist das schon gewesen? Okay. Auf jeden Fall sehr ein hoher Berg. Man sieht auch schön jetzt auf diesem Bild eigentlich den Tau vom Hermon. Wahrscheinlich ist mit dem einfach der Schnee gemeint, oder? Das gibt es ja sonst nicht unbedingt viel dort. Also das ist einfach eine Ansammlung von Tau. Das ist nachher Schnee und der fließt vom Hermon runter auf Jerusalem. Für die Leute, denn zumal ist es darum sehr ein mystischer Ort auch gewesen. Es ist eigentlich der Ort gewesen, wo sich Himmel und Erde berührt haben, oder? So hoch oben dort muss eigentlich schon fast Gott sein. Und darum ist auch der Tau vom Hermon das, was eigentlich direkt von Gott kommt, oder? Der Schnee dort oben, schon fast im Himmel oben, das ist etwas Göttliches. Das gleiche Prinzip, oder? Dass quasi von Gott her das runterfließt bis dort her, wo die Leute sind, haben wir auch, bei dem Bild vom Salböl auf dem Haupt. Wir haben jetzt vorhin gehört, oder? Wir sind ein Leib. Jetzt, wer ist der Haupt von dem Leib, wo wir sind? Das ist Jesus, wird beschrieben als Jesus. Jesus ist das Haupt und von dem Haupt, von Gott her, fließt es runter über einen Priester. Oder? Es ist ja nicht, auch nicht er selber, der das macht, sondern es kommt irgendwie von außen, es kommt von oben, kommt das Salböl auf den Priester und fließt an ihm runter. Also die Gemeinschaft, die Einheit untereinander, die kommt schlussendlich von Gott und geht so Schritt für Schritt runter bis zu seinem Volk. Also, ich glaube, wir haben Zeit, um das noch ein bisschen genauer anzuschauen. Ich habe hier noch ein Bild, das ist so rekonstruiert, wie so die Priester damals sich gekleidet haben und ausgesehen haben. Das links in weiss, das ist die normale Priesterbekleidung und das, was so ein bisschen farbig ist, das ist der hohe Priester. Und man sieht jetzt gut, der hohe Priester hat so eine quadratische Platte auf der Brust. Die Platte, das nennt man das Ephod. Und auf diesem Ding hat es 12 Edelsteine. Die 12 Edelsteine, die repräsentieren die 12 Stämme vom Volk. Und der Hohepriester, der trägt die Platte, wenn er in den Tempel hineingeht. Und der Sinn davon ist, dass deutlich wird, wenn der Priester in den Tempel geht, zum Gott begegnen, dann trägt er das ganze Volk mit sich mit. Er ist der Repräsentant vom Volk. Und das ist das, was das Ephod bedeutet. Das symbolisiert das ganze Volk von Gott. Warum ist das wichtig? Wenn wir uns jetzt so bildlich vorstellen, oder? Da kommt jetzt das Salböl auf den Kopf vom Aaron und fließt runter durch seinen Bart, oder? Die haben wirklich so stolze Bart gehabt. Ich könnte nicht mal träumen von so einem Bart. Und wenn das in diesem Bart ist, tropft es vom Bart runter und landet wo? Auf dem Ephod. Und man kann sagen, weit hergeholt. Aber ich glaube, die Leute, die den Psalm gesungen haben, die haben sich ja irgendjemand ausgedacht, dass man jetzt ausgerechnet beschreibt, wie das durch den Bart läuft. Dann hat sicher der Aaron als Hohepriester vor sich gehabt, so ein bisschen, fast so ein bisschen wie wir ihn vor uns haben. Und das Salböl, die Einheit von Gott, fließt durch seinen Bart auf die Platte, die das ganze Volk symbolisiert. Also die Einheit kommt von Gott, fließt vom Haupt runter auf sein Volk. Und zu diesem Volk dürfen wir ja heute auch hören. Also die Einheit kommt von Gott und sie kommt zu uns. Und sie durchdringt uns und läuft von uns sogar schlussendlich noch weiter raus in die Welt. In diesem ganzen Psalm geht es schlussendlich darum, dass die Einheit von Gott, von irgendwo von oben, man weiß nicht ganz woher, herkommt und runterfließt Schritt für Schritt weiter runter zu seinem Volk. Und so heisst es so ganz am Schluss nachher vom Psalm, von dort, was das Volk ja ist, von Jerusalem, ist, also dort ist Leben und Segen in Ewigkeit. Die Einheit kommt von Gott, fließt aber bis zu seinem Volk. Und jetzt ist es ja immer noch so ein bisschen vage, was fließt da genau? Der Paulus macht es noch ein bisschen deutlicher im Neuen Testament.
Genau, im Neuen Testament gibt es etwas, was mit dem Öl auch beschrieben wird, und das ist der Heilige Geist. Unser Zusammenhalt ist nicht irgendetwas Menschliches. Das kommt nicht aus unserer menschlichen Anstrengung, wie wir es jetzt gerade vom Alten Testament gehört haben, sondern auch im Neuen Testament. Es kommt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat Kraft, in uns und durch uns die Gemeinschaft zu bewirken. Gemeinschaft ist keine menschliche Erfindung. Der Paulus betont nicht zuerst unsere Entscheidung, dann unseren Zusammenhalt, sondern er betont den Heiligen Geist. Er ist der eigentliche Grund von unserer Einheit. Wir sind also nicht nur Mitglieder von einem Verein oder von einem Team hier. Wir sind durch den Heiligen Geist verbunden, weil Gott uns durch seinen Geist zusammengefügt hat. In mancher Bibelübersetzung heisst es hier, Wir sind im Geist drängt. Ich finde, das ist ein geniales Bild. Das Wort drängt kommt aus dem Griechischen und ist eigentlich Bedeutung, wenn man einen Schwamm ins Wasser hineindünkelt und er sich so vollsaugt mit dem Wasser. So sind wir mit dem gleichen Geist gefüllt. Und wenn wir uns von diesem Geist tränken, dann sind wir so vollgesogen von diesem Heiligen Geist. Viele denken bei Gemeinschaft an menschliches Miteinander, vielleicht an ein Team, das zusammen unterwegs ist, an Zusammenhalt, wo sich jeder anstrengt und seinen Beitrag leistet. Das ist sicher die eine Seite von Gemeinschaft. Aber der Paulus sagt, unsere Einheit ist göttlich. Sie ist nicht etwas, das wir aus eigener Kraft können oder sollen erreichen, sondern es ist ein Werk vom Heiligen Geist. Aber was bedeutet das ganz genau? Gemeinschaft ist nicht schön, wenn wir sie auch noch haben und wenn es einfach gut funktioniert, sondern es ist ein Teil von Gottes Plan für die Menschen, die an ihn glauben. Es geht nicht nur um gemeinsame Werte, sondern um eine tiefe, übernatürliche Verbindung. Also ich weiß nicht, wie es euch vorgegangen ist, als ihr die Ameisenbrücke gesehen habt. Mich beeindruckt das wahnsinnig, wie die zusammenhalten. Stellt mal euch vor, dort sagt ein Ameise, ich habe keine Lust mehr, hören auf und lasst alles los. Dann funktioniert es nicht mehr. Es ist eine tiefe Verbindung, die sie zueinander haben. Wenn wir versuchen, Einheit ohne den Heiligen Geist zu schaffen, dann bleibt sie eigentlich immer irgendwo durch oberflächlich. Aber mit ihm sind wir wirklich verbunden. Gemeinschaft ist also mehr als einfach eine Gruppe von Menschen mit dem gleichen Ziel. Sie ist das Werk vom Heiligen Geist, das uns verbindet, das uns erfüllt und uns stärkt. Jetzt möchten wir das Ganze aber noch ein bisschen praktischer machen. Jonas, warum ist für uns Gemeinschaft so wichtig?
Ich denke, es gibt vor allem zwei Gründe, die man sagen kann. Und der eine ist ein ganz praktischer Grund. Also wenn ich so auf mich schaue, dann denke ich mir, ja, ich habe zwar einige Sachen, vielleicht ein bisschen andere, kann ich dafür überhaupt nicht. Zum Beispiel singen. Und dann bin ich froh, wenn ich in einer Gemeinschaft bin, wo andere das ausgleichen können, wo ich nicht kann. Dass wir einander unterstützen können und so eben wie die Ameisen über irgendwelche Flüsse drüber kommen. Und ich glaube, gibt es noch einen zweiten Grund, und der ist so ein bisschen theologischer Natur, könnte man sagen. Und zwar redet die Bibel meistens, wenn sie von einem Bund mit Gott und Mensch redet, von einer Beziehung zwischen Gott und Mensch, nicht von einer Beziehung zwischen Gott und einem einzelnen Mensch, das gibt's auch, aber vor allem von einer Beziehung zwischen Gott und einer Gemeinschaft. Zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Gott und seiner Gemeinde. Darum sind wir ja auch als Gemeinde der Lieb von Jesus und nicht als Einzelpersonen jeder eigene Lieb. Und darum das ist auch das Bild vom Salbel, oder? Als Gemeinschaft spiegeln wir Gott wieder und nicht als Einzelpersonen. Und darum glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir auch die Gemeinschaft feiern. Ich meine, die Israeliten sind dreimal im Jahr, je nachdem drei Tage lang, pro Weg gelaufen, nur zum zusammen Gottesdienst feiern schlussendlich. Dann schaffen wir es ja auch die halbe Stunde vielleicht am Sonntagmorgen höchstens, wo wir Weg haben, zum zusammen Gott feiern. Ah, genau. Jetzt war es alles ein bisschen theoretisch, oder? Vielleicht jetzt noch praktischer, Benni. Wie können wir ganz praktisch die Gemeinschaft erleben?
Vielleicht können wir ganz kurz eine Auflockerung machen. Ihr habt jetzt viel gehört. Steht doch mal alle auf. Er hat mich jetzt herausgefordert. Noch praktischer. Wenn alle stehen, dann haben wir ein Bein in die Luft. Ohne ihn am vorderen Stuhl festzuhalten. Wie fühlt sich das an? Quackelig? Wer möchte gerne den anderen Fuss in den Boden haben? Genau das passiert, wenn wir in der Gemeinschaft leben. Ihr dürft wieder absitzen. Es ist unglaublich wichtig, dass wir einander unterstützen. Genau, dass sich nicht einer so quackelig muss fühlen oder sich unwohl muss fühlen. Aber wie können wir die Gemeinschaft ganz praktisch leben, indem wir uns auf unser Ziel konzentrieren. Stellt euch mal vor, warum sind Ameisen so gut organisiert? Also wenn du so den Kopf von einer Ameise anschaust, das Hirn ist wahnsinnig klein, also Intelligenz kann dort nicht wahnsinnig viel vorhanden sein. Warum sind sie so gut organisiert? Warum funktioniert ihr das Vorwärtsgehen so perfekt? Ja, habe Disziplin gehört, das ist sicher ein Punkt, aber ich glaube, das Wichtigste ist, sie haben ein Ziel. Fressen und leben. Das ist ihr Ziel. Und sie versuchen, alles daran zu setzen, dass sie möglichst zu diesem Wespennest kommen, wo sie gehen plündern, oder dass sie über den Fluss kommen, um sich ein neues Zuhause zu schaffen. Das ist ihr Ziel und das verbindet sie bis zum Letzten. Ihr Ziel, das treibt sie an. Ihr Instinkt sagt ihnen, nur in der Gemeinschaft können wir das Ziel erreichen. So funktioniert auch die Gemeinschaft unter uns Christen. Unsere Einheit kommt von Gott, das haben wir jetzt ein paar Mal gehört. Und er soll unser gemeinsames Ziel sein. Durch Gott sind wir verbunden. Wenn ich in eine Kirche komme und mit den Gedanken hierher komme, was kann sie mir heute bieten, dass ich zufrieden heimgehe? Sind mir die Menschen sympathisch, die ich dort antreffe? Gefällt mir, was ich höre und was ich sehe? Dann kann es ziemlich schwierig werden. Wenn du aber mit der Einstellung hierher kommst, was kann ich heute beitragen? Wo kann ich so eine Ameise sein, die mir ein anderer fest hat, dass ein anderer von mir profitieren kann? Wo kann ich anderen helfen, die es vielleicht schwierig haben? Dann entsteht wahre und tiefe Gemeinschaft. Wir können die Leute in der Kirche nicht aussuchen. Und trotzdem können wir innige Gemeinschaft auch mit Leuten erleben, die vielleicht nicht unbedingt gerade unsere besten Freunde sind. Trotz aller Unterschiedlichkeit, anderen Prägungen, anderen Meinungen, ist es möglich, miteinander eine tiefe Gemeinschaft zu haben, wenn wir den Heiligen Geist haben. Die Frage ist also, bist du bereit, Teil von dieser Gemeinschaft zu sein? Denn das Wichtigste ist, dass wir uns darauf einlassen. Und darum freue ich mich, auf den August, wenn Jonas hierher kommt und ich mich darauf einlasse, mit ihm zusammen in dieser Gemeinde zu dienen. Weil ich bin überzeugt, dass wir zusammen immer stärker sind. Wenn du dich also auf das einlässt, dann ist klar, zusammen sind wir stärker. Und das ist mein Anliegen oder unser Anliegen, dass das auch in unserer Mitarbeit darf sichtbar werden. Und wir sind dankbar, wenn wir euch haben, die uns hier drinnen unterstützen und euren Beitrag leisten. Wir hören jetzt von Matthias, er hat schon langsam angefangen, er ist sich am Warmspielen. Hören wir jetzt ein Musikstück und das soll euch dazu helfen, euch kurz zu überlegen. Vielleicht auch zu überlegen, welche ist meine Position von dieser Ameisenbrücke? Bin ich einer, der dreht, dass andere über mich vorwärts kommen? Oder bin ich vielleicht einer, der das Essen über die Brücke dreht, dass dann die anderen Ameisen genug zu essen haben? Was auch immer. Was ist dein Platz, wo Gott dir hergestellt hat, wo du ihm kannst dienen? Amen.